Bayern genießen. Unterwegs. Bayern genießen im Juli. Mit Gerald Huber.
In Gottes Namen fahren wir, haben die Pilger im mittelalterlichen Bayern gesungen, auf ihren Wegen zu den großen Wallfahrtsorten in der Heimat und darüber hinaus nach Rom, Santiago und Jerusalem. Damals hat man sowieso das ganze Leben als Unterwegssein begriffen, als teils beschwerliche, teils vergnügliche Wanderung mit dem Ziel des ewigen Lebens. Da dieses Ziel aber erst nach dem Tod zu erreichen war, hat man sich derweil am Wandern gefreut. Und man hat gewusst, ohne großes Pilger- und Langsam-Reisen-Marketing übrigens, dass das vorläufige Ziel in diesem Leben nur das Unterwegssein, der Weg selbst sein kann. Im 21. Jahrhundert ist von diesen Ideen nicht mehr viel übrig geblieben. Heute scheint es fast ausnahmslos irdische Ziele zu geben, die man geneigt ist, eins nach dem anderen atemlos abzuhasten. Und wer dann spannt, dass ihm dabei was abhanden gekommen ist, der macht sich, bestens unterstützt selbstverständlich von der Reiseindustrie, auf die Pilgerschaft nach Santiago. Ohne allerdings zu merken, dass er sich da vielleicht schon wieder für irgendwelche Ziele einspannen lässt. Man muss sich aber nicht unbedingt auf den Jakobsweg machen, um das langsame Unterwegssein genießen zu können. Man kann vieles, im Prinzip alles, langsam erleben und damit den Genuss steigern. Einige Tipps dazu möchten wir Ihnen heute geben. Gut versorgt, die zünftige Rucksackbrotzeit für unterwegs. Genuss auf dem Strom, unterwegs mit dem Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Bewegende Gefühle, unterwegs zu mystischen Orten in Unterfranken. Gottes Segen, die erste Autobahnkapelle an der Autobahn A8 bei Adelsried. Mit Volldampf. Unterwegs auf der Museumsbahn Ebermannstadt-Beringers Mühle. Auf der Piste, unterwegs zu In-Orten und In-Genüssen in der Landeshauptstadt. Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen.
Da zog der Fall, wo man auch nach Amagat. Da zog der Fall, wo man auch nach Amagat. In der halben Stunde da gibt's alle an zum Schauen. Wer Geisterleitner, schnell ist Burnau am Moos. Wer Geisterleitner, schnell ist Burnau am Moos. Vor dem Fenster im Abteil da ist der Aussicht los. Bahnhof Graf Moschau, Kollegen, wir Pause ein. Bahnhof Graf Moschau, Kollegen, wir Pause ein. Drüben am linken Kiosk, bei einem Glas Wein.
Der Mensch ist kein Gorilla oder Schimpanse, der in der Regel auf seinem Hintern sitzt und Blätter frisst. Das wichtigste Charakteristikum des Menschen ist, dass er sich aufgemacht hat, hinaus in die Savanne, um zu jagen. Lateinisch heißt der Jäger Venator. Und da drin steckt, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht für möglich hält, unser Wanderer. Venator geht genauso wie Wandern und Wandeln auf die gleiche uralte Wurzel zurück, ist auch verwandt mit Wenden und Winden und bedeutet ursprünglich vielleicht so viel wie einen Weg machen, überhaupt sich bewegen, in verschiedene Richtungen. Ich ging heißt Englisch nicht von ungefähr, I went. Auch der Wind, die Bewegung der Luft, lateinisch ventus, kommt daher. Und genauso das lateinische venter, das Bauch, Magen bedeutet. Der Magen bewegt sich ja auch, dreht sich um, vor allem, wenn man hungrig ist. Und damit sind wir wieder beim uralten Trieb des Menschen, sich auf den Weg zu machen, um den sich hungrig wendenden Magen zu stillen. Sie sehen, Wandern und Brotzeit gehören unbedingt zusammen, seit allerältesten Zeiten.
Die einen mögen's spartanisch.
Eine Semmel, eine Vollkornsemmel, trockene und ein Liter Wasser zum Trinken.
Die anderen eher lokalisch.
Ja, wir haben Fleischpflanzen dabei und Landjäger und Brezen und Semmeln und was zum Trinken.
Die Genießer kaufen ganz gezielt ein für ihre Brotzeit am Berg. Andrea Jung aus Murnau packt die Verpflegung meist schon am Vorabend in den Rucksack.
Bei mir ist eigentlich schon immer das Gleiche, dass ich sage, wenn ich eine normale Tageszeit mache, ich backe mir immer ein Brotzeit ein. Und das ist immer nicht ein Käse- oder Wurstbrot, sondern ein Brot mit Wurst und Käse. Und dazu brauche ich immer Tomaten, Gurken oder irgendwas, halt ein Gemüse, dass ich es runterbringe oder einen Apfel dazu. Also das sind jetzt meine Highlights. Und zusätzlich immer Toffee-Schokolade.
Satz von mir.
Und all die Ostereier, die weg müssen, oder all die Weihnachtsplätzl. Also was Süßes nach der Brotzeit, das gehört dazu.
Mit den Eltern Erna und Muckel war sie als Kind in jeder freien Minute beim Bergsteigen.
Und früher haben wir immer wieder so ein Finschkerl mit einem Speck drauf gehabt und haben die über den Saft dabei gehabt. Dann haben wir immer ein bisschen Obst. Und für mich war ganz wichtig was Süßes. Also ein Schokolade habe ich immer dabei gehabt. Und dann, der Muckel hat immer nur einen Flachmann. Und zwar haben wir da einen selber gemachten Schlehenlikör drin. Und der geht natürlich die Runde, weil da trinkt er bloß jeder einen Schluck.
Von so einem Schmankerl am Gipfel können manche nur träumen. Die jungen und ehrgeizigen Bergfreunde sind meist Gewichtsexperten. Das heißt, nur was leicht ist, darf in den Rucksack.
Viele haben also schon noch eher so Müsli-Riegel, finde ich, dabei. So, oder so Powerbars, wo sie meinen, da geht es halt dann besonders gut nachher. Oder mischen sie Nüsse mit getrocknetem Obst oder sowas zum Beispiel mit. Aber meistens sind sie dann schon neidisch, wenn man halt ein gescheites Wurstbrot rauszieht. Also das ist wirklich so, dass man sagt, das ist einfach eine deftige Mahlzeit. Das hält länger an, finde ich.
Powerbar oder Powerriegel sind eine Erfindung für Extremsportler. Das Energiegel gibt's mit künstlichem Fruchtgeschmack. Die flüssige Paste wird aus der Verpackung herausgedrückt, dass man sie unterwegs, also beim Laufen oder Radlfahren, gut einnehmen kann. Die kleinen Packungen strotzen nur so von Kohlenhydraten.
Ich weiß auch, meinen ersten Powerbar, wo ich mir geschenkt gekriegt habe, den habe ich dann ganz stolz eine Woche im Rucksack gehabt und habe mir gedacht, für die höchste und längste Tour, du Vorspitz war das Monte Rosa, da hebe ich mir dann das Highlight auf, weil das ja ganz was Besonderes sein muss. Die Krux war das, dass der natürlich storhart gefroren war. Und wer schon mal so ein Teil gegessen hat, der weiß das trotz Tragen in der Jackentasche. Ich habe dann Omi und ich habe nichts anderes dabei gehabt. Das war mir echt eine Lehre, nur diesen Powerriegel, weil der langt ja für ein paar Tage normalerweise von den Kalorien und vom Ganzen her. Und dann habe ich nicht runterbeißen können, weil er stockgefroren war. Dann habe ich so glutscht wie Eis und seitdem war ich dann also wirklich geheilt von diesen Sachen.
Nichts für Genießer also, denn die wollen ihre Brotzeit auskosten. Manche haben sogar eine Picknickdecke im Rucksack. Aus der kleinen Thermoskanne duftet es auch im Gipfel nach Kaffee. Dazu der Blick über Bergwiesen und hinunter auf den grün-blauen Walchensee.
Also heute ist ein Croissant drin und einfach nur Brot und was zum Trinken.
Ich habe Breze und eine Semmel mit Leberkäse. Genau, mit der schönen Aussicht und dann genau, da oben Brotzeit machen.
Also ohne das wäre ein nettes Gipfelerlebnis sozusagen.
Die Herren der Schöpfung sind meist etwas sparsamer mit ihrer Verpflegung.
Ein paar Brote und ein paar Ringsburger und ein Bier.
In der Plastikflaschen?
Ja, weil es halt schön leicht ist. Gell.
Für die Brotzeit unterwegs sind meist die Frauen zuständig. Sie bestimmen das Menü.
Mal haben wir gekocht die Eier, Tomaten, Wurstsemmen und Leberkäse oft einmal. Aber das war jetzt gestern ein bisschen improvisiert, weil wir uns gestern ganz kurzfristig dazu entschieden haben.
Doch auch bei der Brotzeit gibt es unvorhersehbare Risiken. Erna Jung aus Murnau erinnert sich an eine Bergtour, die keiner so schnell vergisst.
Unser Bergspitzel hat einmal ein ganz Händel dabei gehabt. Wir waren ihm neidisch. Dann hat er das Händel abgefieselt und hat sich einen Zahn ausbissen. Und dann hat er den Zahn extra auf die Seite gelegt und wie er das Händel gegessen hat, hat er den Zahn gesucht. Dabei hat er den Zahn mit den Beinen weggeschmissen gehabt.
Ja, das war der Goldzahn, weil den alten Zahn haben wir ja nicht gesucht. Aber das war ein Goldzahn. Und den hat der einen Abfall hat den nicht mehr gefunden, weil er so lange gesucht hat.
Ein gebratenes Händel im Rucksack, das können sich Hilde und Angelika aus Starnberg gar nicht vorstellen. Sie bevorzugen die einfache Variante bei ihrer Wanderung am Jochberg.
Heute gibt's belegtes Brot, ein Stück Apfel, einen Tee haben wir dabei, weil wir nicht gewusst haben, wie das Wetter wird. Und notfalls haben wir auch noch einen Schokolade dabei.
Und es geht nichts über eine Brotzeit am Berg.
Schauen, sich freuen, dass man es geleistet hat. Ich bin einfach glücklich, wenn ich oben sitze und meine Brotzeit auspacke. Also am liebsten lieber als einkehren.
Und mit Genuss dann essen, da schmeckt das Brot und die Semmel viel besser.
Ja, wie gesagt, die Menschen sind keine Gorillas, denen die Blätter quasi ins Maul wachsen. Wir müssen und wir wollen was leisten, bevor wir was essen. Kein Wort drückt diesen Zusammenhang wohl schöner aus als die Brotzeit, die nach der Arbeitszeit kommt. Wer dazu Anregungen haben will, auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie besonders schöne Brotzeittipps.
Grein und Speck und a Donnerwetter, a Stamper Schnurz und a Radlwurst, Körnerin und Holz vor a Hütten und a Halbe für mein Durst. Ein Speck und ein Donnerwetter, ein Stapel Schnaps und ein Radlwurst. Keiner Ringholt, Holz vor der Hütten und ein Halbe für mein Durst. Spaghetti, Carbonara, Französisch, Camembert, Chicken Nuggets, ein von Ketchup, Pink Pink McDonalds, Burenhaut und Sojasprossen, bitte sehr.
Flüsse gehören zu den ältesten Straßen der Menschheit. Selbst in Zeiten vor der Erfindung des Rades, als im Allgemeinen noch Trampelpfade für den Landweg reichten, nutzten die Menschen bereits die bequem zu befahrenden Flüsse. Und bis ins 19. Jahrhundert, bis zur Erfindung der Eisenbahn, war der Wasserweg die schnellste, sicherste und bequemste Fortbewegungsart für Menschen und Güter gleichermaßen. Wenn zum Beispiel die bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige bei den Verwandten in Wien vorbeischauen wollten, reisten sie normalerweise von München über Landshut nach Straubing, um dort das Schiff nach Wien zu nehmen. Noch die berühmte Wittelsbacherin Sissi ist so ihrem Franz Josef entgegengereist. Legendär und bekannt waren die großen und kleinen Schönheiten, aber auch die Gefahrenstellen der Flüsse. Der Regensburger Strudel zum Beispiel unterhalb der einzigartigen steinernen Brücke aus dem 12. Jahrhundert.
Wir begrüßen Sie sehr herzlich bei der berühmten Regensburger Strudelfahrt.
Die startet an einem der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt, an der steinernen Brücke. Routiniert lenkt Kapitän Jürgen Schwarz das Schiff unter einem ihrer Bögen hindurch.
Da wird's eng. Wir haben jetzt genau in dem Bereich. Durch die Pfeiler wird das Wasser durchgepresst. Da entstehen dann die Strudel. Da muss man irgendwie ausgleichen, bis dass man da jetzt drüber ist.
Bis zum Stauwehr oberhalb der Altstadt fährt Jürgen Schwarz seine Passagiere. Dort wendet er und passiert sie ein zweites Mal, die Schokoladenseite von Regensburg.
Die Hauptattraktion ist halt die Durchfahrt durch die steinerne Brücke, ne? Und dann halt zum Beispiel der Dom wird erklärt, der Herzogspark ein bisschen, dann die königliche Villa. Und die ganze Fahrt dauert halt 50 Minuten, ne? Das ist, finde ich, der schönste Blick da vom Herzogspark, auch mit dem Dom. Und wenn das Wetter passt, wirklich herrlicher Blick.
Jürgen Schwarz, Anfang 50, lächelt zufrieden. Hinter ihm hängt ein weißes Kapitänshemd mit 4 goldenen Streifen auf den Schulterklappen. Doch es ist warm. Schwarz trägt ein dunkelblaues Polohemd mit dem Logo von Klingerschifffahrt, seinem Arbeitgeber. Seit 1984 fährt er für das Regensburger Unternehmen.
Ich wollte eigentlich bloß eine Saison machen. Da fangst du ganz unter. Decksmann. Ganz und dann Matrose, dann war ich schon Steuermann, weil das war dann schon die 4. Saison. 91 habe ich dann das Patent gemacht. Klassisch Hängerblüm, auf Deutsch gesagt. Nicht ohne Grund, weil es einfach Spaß macht.
Ihren Spaß haben auch Marc und seine Freunde auf dem obersten Deck. Sie machen heute ihren Kommunionsausflug auf dem Schiff. Hier Kapitän sein, das ist bestimmt ein toller Beruf, meinen sie.
Kapitän, das wäre bestimmt schön, weil dann kann man ja den See betrachten auch. Und man fährt rum, wie hier eine Stunde. Und dann fährt man wieder zurück und hin und zurück. Und immer so weiter. Ein schöner Job.
Dass ein Kapitän auch Verantwortung trägt, vergessen die Jungs vor lauter Schwärmerei. Doch ansonsten treffen sie die Reize ganz genau, die Kapitän Jürgen Schwarz seinen Strecken immer wieder aufs Neue abgewinnen kann.
Wenn wir durch die steinerne Brücke fahren, das macht schon unheimlich viel Spaß. Oder auch zum Beispiel in Walhalla runter, ne? Am schönsten, das ist zum Beispiel Sonntag, die erste Walhalla-Fahrt oder so. Da ist nur keine Bewegung draußen oder das Wasser ganz ruhig oder zum Beispiel die Abendfahrt, die Tanzfahrt oder was und du fährst den Sonnenuntergang rein oder eine herrliche Mondnacht, ne? Vollmond, das beruhigt unheimlich.
Noble Flusskreuzfahrtschiffe passiert Jürgen Schwarz am östlichen Altstadtrand von Regensburg. Viel Glas, funkelnde Lichter, klangvolle Namen wie Avalon Tranquility, Amalyra und Scenic Diamond. Schwarz würdigt sie kaum eines Blickes. Kapitän auf so einem Schiff, das reizt ihn nicht.
Nein, aber nicht die Bohne. Erstens einmal aus dem Grund, weil die fahren meistens nur nachts. Tag statt besichtigen, nachts schlafen sie, fahren sie, ne? Und da können wir was Schönes vorstellen, als wir die ganze Nacht ins Radar reinschauen. Ne? Wir sehen du hast auch nichts von der Landschaft oder so. Du fährst also bloß mit dem Radar. Also jeden das Seine, sage ich.
Schwarz ist zufrieden an Bord von Johannes Kepler, einem Ausflugsschiff Baujahr 74. Platz für 300 Passagiere und eine kleine Küche, die heute Schnitzel, Cordon Bleu, Currywurst und Blumenkohlmedaillons anbietet. Straubing und Riedenburg sind die weitesten Ziele, die Schwarz regelmäßig ansteuert. Manchmal aber kommt er auch darüber hinaus.
Das Weiteste ist halt Linz. Ne? Wir müssen nach Linz fahren, alle 5 Jahre TÜV, also das heißt SUK, Schiffsuntersuchungskommission. Dann müssen wir nach Linz, wird dann alles überprüft und dann kriegt man praktisch einen TÜV-Stempel wie beim Auto.
15 Stunden ist er mindestens unterwegs zur Werft nach Linz, ein Ausflug, den er immer genießt. Aber auch rund um Regensburg fühlt sich Kapitän Jürgen Schwarz wohl auf dem Wasser.
Ob das jetzt im Frühjahr ist, wenn alles austreibt oder meinetwegen im Herbst, ne, der goldene Herbst. Die Jahreszeiten, die erlebt man natürlich, weil wir mehr oder weniger in der Natur um und anfahren, am besten mit. Ne? Was gibt es denn Schönes? Können Sie mir das sagen? Ich muss es mir anders sagen. Die anderen, die zahlen Geld dafür und wir bekommen eins. Und das sagt eigentlich sowieso schon alles. Ne?
Kein Lied war je so schön als das vom Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Er fährt die Donau lang. Und alle Mädels, die ihn sehen, werden liebeskrank. Er muss von Ort zu Ort, bei keiner kann er bleiben. Und wegen dem langen Wort will ihm auch keine schreiben. Kaum hat man sich gesehen, heißt es auf Wiedersehen. Du lieber Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän.
Zurück zum Wandern. Da steckt auch die Wende und die Wandlung, die Verwandlung drin. Es ist ja tatsächlich so, dass jede Veränderung Bewegung voraussetzt und umgekehrt jede Bewegung Veränderung bewirkt. Deswegen haben sich die Menschen schon immer aufgemacht zu Orten, die sie im wahrsten Sinn des Wortes bewegt haben, an die sie sich gewendet haben. Wir wissen längst, dass viele der großen, berühmten Wallfahrtsorte schon längst vor christlicher Zeit kultische Plätze waren. Man findet sie überall in Bayern, genauso wie mystische Orte, die nicht christlich überformt worden sind. In Unterfranken ist jetzt gerade ein Büchlein erschienen, das seine Leser hinausschickt, solche geheimnisvollen Stellen im nördlichen Bayern zu entdecken.
Immer schön ist es, wenn man ein Buch durchblättert wie die mystischen Orte und dann die Autoren treffen kann. Georg Magirius und Regina Westphal können es einrichten. Schon andere Wandererliteratur haben sie geschrieben, denn die Idee des Unterwegs, sagt Georg Magirius, ist fast ein Lebensmotto für ihn.
Indem wir gehen, sind wir bereits angekommen. Und dieser Satz gefällt mir selber ganz gut, weil er auch schon geheimnisvoll ist. Also man kann ihn nicht so ganz deuten. Wenn ich aufbreche, unterwegs bin, dann kann es halt passieren, dass ich mich vollkommen geborgen fühle.
Und um dieses Unterwegssein selbst zu erleben, empfiehlt mir das Autorenduo die Heunesäulen in Kurfranken am Untermain. Ein intensiver, mystischer Ort.
Ja, also es ist sehr unheimlich. Diese Heunesäulen, die kannte ich schon als Kind und ich habe damals schon gestaunt und kannte eigentlich nur so die Geschichte, dass da Riesen gewohnt haben, die dann diese Säulen geworfen haben. Und auch jetzt, obwohl ich ja schon wesentlich älter bin, ist mir nach wie vor unklar, wie diese Säulen da hingekommen sind. Und das ist ja auch der Forschung völlig unklar. Also es könnte sein, dass sie noch aus der Zeit der Römer stammen. Es könnte sein, dass sie mal für den Mainzer Dom gedacht waren. Und wenn man da steht, an diesem Hang, der sehr steil ist, dann fragt man sich auch, wie haben diese Leute die damals dorthin und wegbekommen?
Die sind ja hüfthoch, diese Säulen, und auch vermoost. Und wenn man da zwischen denen hindurchschreitet, dann hat man das Gefühl, als wäre man selber jetzt schon 1000 Jahre alt. Es ist halt unglaublich gewaltig und auch verspielt, wie halt auch diese Sage geht, dass vielleicht Riesen die beim Spiel vergessen haben.
Die Sage von den Riesensäulen. Bei Miltenberg oder Kleinen Haubach auf einem hohen Gebirg im Wald sind 9 gewaltige, große steinerne Säulen zu sehen und daran die Handgriffe, wie sie von Riesen im Arbeiten herumgedreht worden, damit eine Brücke über den Main zu bauen. Solches haben die alten Leute je nach und nach ihren Kindern erzählt, auch dass in dieser Gegend vor Zeiten viele Riesen sich aufgehalten.
Also auf nach Kleinheubach selbst die Riesensäulen sehen. Den Einstieg finde ich am Wanderparkplatz Schützenhaus. Dann geht es über weite Fluren und mitten durch den Wald Richtung Rüdenau, ein verstecktes Dörfchen am Ende einer Stichstraße, die bei strahlendem Sonnenschein auch Leute von hier zum Wandern lockt.
Das ist unsere Heimat. Unsere Heimat, da sind wir verwurzelt und man kann überall hingehen. Jede Himmelsrichtung.
Und wenn man schon reinkommt von Miltenberg her, ist es sehr wunderschön, ist der Blick.
Auf jeden Fall ist es eine Sackgasse, kein Durchgangsverkehr, eine ganz ruhige Ecke.
Einfach wunderschön, grün.
Im Wald, ne? Es ist überall Wald. 5 Minuten und da sind wir im Wald. 1,5 Stunden und da sind wir in Hesse.
Und natürlich kennen auch die Wanderer, die mir hier entgegenkommen, die geheimnisvolle Attraktion im Wald hier hinter Rüdenau, die Heunesäulen.
Habe ich hier 2 abtransportiert. Der eine steht schon in Miltenberg am Parkplatz, da an der alten Volksschule. Und einer davon ist auf Mainz gekommen.
Heunesäule? Ja. Da waren wir schon zigmal. 3 oder 4 sind es noch, ne, wo das noch liegen.
Vielleicht auch 5 sogar. 2 große und 3 kleinere. Ne. Wenn du die Apparate da bewältigen musst und zuhauen und alles, ne? Erstens mal die Felsbrücke zu finden und rauszuschlagen, ne? Das ist schon enorm da.
Ich schlage mich weiter durch den Wald und folge verwitterten Wegweisern. Der Pfad wird enger, kaum Leute waren hier in letzter Zeit. Das frische Grün auf dem Weg ist unberührt. Und dann um eine Biegung stoße ich auf einen alten Hohlweg. Ganz still ist es um mich her, bis auf ein paar versprengte Vögel. Und da liegen sie. Moosbewachsene Riesensäulen mitten im Wald. Fast unheimlich. Auf manchen haben sich Wanderer wie ich verewigt. Die älteste eingeritzte Jahreszahl 1604. Ein Baltes Moser hat da in den Stein geritzt. Vielleicht auf seinem Weg von Schwäbisch Hall, so könnte man die Inschrift deuten. Ganz klar, ich komme wieder. Doch jetzt habe ich erstmal Hunger. Zurück ins Tal nach Rüdenau. Da gab's doch den Gasthof Stern und Dieter Baumann. Chef und Koch des Traditionsgasthofs in 5. Generation empfiehlt mir, Schweinebäckchen.
Die geschmorten Schweinebäckchen sind ein traditionelles Gericht hier aus der Gegend, das ich so ein bisschen aus Omas Kochbuch neu belebt habe, mit tollen regionalen Zutaten. Es ist zwar ein vordergründig relativ einfaches Essen aus einfachen Zutaten, aber wenn man einen ordentlichen Schmoransatz macht, mit ein bisschen Aufwand und dem ordentlichen Schuss Kurfrankenburgunder, dann kommt da hinten nach auch was Gescheites dabei raus.
Als Nachtisch dann halbgefrorenes vom eigenen Apfelwein. Da schnaufe ich durch, denk nochmal an die Heunesäulen und sag mir, so bin ich eigentlich ganz gerne unterwegs.
Unterwegs zu mystischen Orten. Wenn Sie Lust bekommen haben, sich an den Heunesäulen zu gruseln, alle Infos zu den Büchlein mit 14 familienfreundlichen Wanderungen finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Und nur dort, ganz exklusiv, finden Sie auch das Rezept für die Schweinebäckchen in Kurfrankenburgunder, das wir dem Sternwirt in Rüdenau entlocken konnten.
Wenn der Sommer kommt und das Wetter ist schön, was kannst Wetzel drauf, naus ins Freie zu gehen, kribbelt in deinem Bauch und das Wasser wird ganz heiß im Gartenschlauch. Pack dein Graffel zusammen, lo die Biegelwäsch, da haben wir vorn am See. Immer Vesper mit und den neuen Liegestuhl. Ah, die Sonne brennt, Mensch, die macht die super cool. Na, das T-Shirt nett, weil das steht er nett, das macht die fett. Setz dein Mützler auf mit New York City drauf, jetzt können wir gehen. Ist dein Vater reich, fährst ein Cabriolet. Langzeit hin und von, kost der barfuß geh. Heut braun wir kein Geld. Mensch, was kostet die Welt? Ein Bagazin. Nimm den Muggenspray, die Jumbo und Jovi-CD und ein Kaffee.
Weil gerade von mystischen Orten die Rede war. Ein Ort kann heute eine Stadt sein, ein Dorf oder irgendein Platz oder eine Gegend, von dem oder der gerade die Rede ist. Ursprünglich aber war das ganz anders. Ort ist ein romanisches Wort aus der bayerischen Frühzeit. Drin steckt lateinisch ortus, was so viel heißt wie Ziel, Spitze oder auch Ende. Ortsspitze heißt heute zum Beispiel in Passau die Landzunge, bei der Donau, Inn und Ilz zusammenfließen. Und ortus wiederum kommt von dem Wort orior. Ich erhebe mich, stehe auf, ich beginne, fange an. Das Wort steckt drin im Orient. Das ist ja dort, wo die Sonne aufgeht, an der man sich orientiert. Und natürlich im Original, dem Ursprung oder Ursprünglichen. Ort. Was sich heute so banal anhört, war einmal das erhabene, notwendige Ziel. Insofern ist es besonders interessant, wenn eine ganz normale Gegend oder Stelle zum Ort wird. Zum mystischen Ort, zum Wallfahrtsort. Genauso was ist erst in den letzten Jahrzehnten aus einem vorher stinknormalen Grundstück in unmittelbarer Nähe der Autobahn A8 in Adelsried bei Augsburg geworden. Dort wurde 1958 nämlich die Autobahnkapelle Maria Schutz der Reisenden gebaut. Ein architektonisch nicht besonders bedeutender Sakralbau, der trotzdem auf dem Weg gewissermaßen zum Wallfahrtsort zu sein scheint.
Hier ist Aschbein, ein schöner Eintrag vom 25. März. Vielen Dank, dass wir diesen Unfall überlebt haben. Wir hoffen, alles wird wieder gut. Beschütze mich und meine ganze Familie. Ich bitte auch um gute Fahrt mit dem neuen Auto auf allen Reisen. Oder hier haben wir 8. April. Ich beschütze uns, unsere Lieben zu Hause. Lass meinen Sohn wieder gesund werden und hilf uns, gut heimzukommen. Lass bitte meinen Papa wieder die Freude am Leben entdecken.
Manche Einträge im Besucherbuch der Autobahnkapelle bei Adelsried sind sehr persönlich, andere wieder kurz angebunden. Es gibt Eintragungen von Kindern, die ein Bild dazu malen, sowie Texte auf Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch und Kroatisch. Pater Wolfram Heuer hütet die Bücher jedenfalls wie einen Schatz.
Also wir haben ja jetzt, glaube ich, 60 Bände davon. Wohlgemerkt, das ist ein Wälzer von ziemlich genau 1000 Seiten. Also wir brauchen davon 3 im Jahr und das ist also eine ganze Bücherwand schon. Die meisten sind eben Ausdruck des Dankes und der Reisefürbitte. Aber dann sind immer wieder mal welche dabei, die also wirklich sehr zu Herzen gehen. Ja.
Während draußen, wenige Meter von der Kapelle entfernt, ein unablässiger Fluss an Autos und Lastwagen vorbeiströmt, umfängt einen im Inneren des Gebäudes wohltuende Ruhe. Viel Glas, hellgrauer Sichtbeton und dunkles Holz prägen den Altarraum. An den Wänden rundherum eine Holzbank für die Besucher. Michael Brücher aus Mannheim ist einer von ihnen.
Ich bin schon 37 Jahre auf der Strecke unterwegs. Und beruflich hatte ich mal einen schweren Unfall vermeiden können. Da hat es 4 Tote gegeben. Und da habe ich gesagt, das muss ich irgendwie danken. Und deswegen gehe ich hier rein.
Seither macht der Mannheimer regelmäßig an der Autobahnkapelle Station. Denn für ihn ist eines klar.
Dass es die Tankstelle für die Seele ist. Wenn man beruflich seine 100.000, 150.000 Kilometer im Jahr fährt, da kommt man schon manchmal in solche Situationen. Und ich habe jetzt 2 Kerzen angesteckt und spreche ein Gebet, dass ich noch am Leben sein darf nach diesem Unfall.
Immer wieder öffnet sich die Tür und neue Besucher kommen herein für eine kurze Rast auf ihrem Weg von hier nach dort.
Also immer wenn ich nach München fahre, dann mache ich hier einen Zwischenstopp. Kurz ein bisschen nachdenken, ein Kerzchen oder 2 Kerzchen anzünden, ja, und dann wieder weiterfahren. Für mich ist das eine gute Möglichkeit. Ich habe sehr viel Stress im Beruf und es reicht sonntags nicht immer zum Aufstehen und in die Kirche zu gehen. Und so ist es halt eine nette Möglichkeit, mal kurz während dem stressigen Alltag ein paar Minuten Ruhe zu finden.
Ich komme oft hierher und ich habe hier schon zentnerweise abgeladen. Und hinterher geht es einem dann wieder gut. Ist man befreit und erleichtert und irgendwie geht es dann auch wieder weiter.
Ich komme zurück von einer Dienstreise, ist relativ gut gelaufen und da habe ich mich beim Herr Jesus bedankt. Wenn ich da auf der Strecke fahre, auf der 8, halte ich eigentlich jedes Mal, wenn es die Zeit zulässt. Man kommt selber wieder zu sich ein bisschen, man kann sich Gedanken machen. Wenn man den ganzen Tag auf der Straße irgendwo unterwegs ist, gell? Und das sind halt die Autobahnkirche. Willkommene Abwechslung.
Die Autobahnkapelle in Adelsried war 1958, als sie eröffnet wurde, die erste ihrer Art überhaupt in Deutschland. Gestiftet wurde sie von dem Augsburger Papierfabrikanten Georg Heindl, erklärt Kirchenrektor Wolfram Heuer.
Bei uns in der Gegend ist es üblich, dass an jeder besseren Straße irgendwo ein Bildstock steht, ein Kreuz steht oder irgendwas steht. Und eben diesem Industriellen ist aufgefallen, dass ausgerechnet an den größten deutschen Straßen, konkreter Autobahn, nichts dergleichen stand. Was auch klar war, wenn man sich überlegt, welchen ideologischen Hintergrund die Autobahnen hatten, als man sie gebaut hat. Und er wollte dann etwas, sagen wir so, ein Denkmal für Gott bauen. Und weil er eben ein besserer, reicherer Industrieller war, war es kein kleiner Bildstock, den hätte man ja auch gar nicht gesehen, sondern hat eine Kirche auf einen Hügel neben die Autobahn gestellt.
Kurz nach der Eröffnung gab es auch bereits die ersten Gottesdienste, obwohl das anfangs gar nicht geplant war. Der Dominikanerpater Wolfram Heuer hält mittlerweile aber jeden Sonn- und Feiertag 3 Messen in der Kapelle. Die Kirche ist zu einem Anziehungspunkt für viele Menschen geworden.
Viele Leute aus ganz Deutschland, die halt schon mit ihren Eltern in Urlaub gefahren sind, so kommen hier vorbei, wissen, dass es hier ist und nutzen die Gelegenheit. Dann haben wir natürlich auch sehr viele Pilger, also Leute, die halt einfach, was weiß ich, was von Holland nach Rom fahren oder so. Ja. Und ich denke mir, dass die Attraktion sozusagen in der Kirche darin liegt, dass sie eben normalerweise ruhig ist, friedlich ist und was Ruhe hat. Und ich denke mir, dass die Einfachheit des Raumes die Leute auch anspricht.
Etliche Besucher haben am eigenen Leib erfahren, dass man nicht nur im Straßenverkehr von einer Sekunde auf die andere in eine gefährliche Situation geraten kann, sagt Pater Heuer.
Vor 2 Jahren, als die Lehman-Krise ausgebrochen ist, hielten hier wahnsinnig viele sehr große Autos mit Leuten, denen halt einfach die gesamte Zukunft weggeschwommen ist. Oder wann ist die Costa Concordia gesunken? Jedenfalls, das hat sich bei uns sogar im Anliegenbuch niedergeschlagen. Die Deutschen, die dann nach Hause gefahren worden sind, haben ein paar gehalten hier und haben sie auch eingetragen. Und so in dem Stil. Also es ist wirklich so, unter normalen Umständen kommt hier wirklich alles durch.
Ein im wörtlichen Sinn bewegender Ort für Menschen unterwegs. Die Autobahnkirche bei Adelsried, ein Genuss für die Seele. Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie auch Tipps für allerhand leibliche Genüsse in der Nähe und den kleinen Spaziergang zwischendurch.
Leise brummt der Motor, erhitzt wir am Äquator. Die Kinder haben einen Walkman an. Meine Frau liest einen Arztroman. Ich esse im Abendrot ein belegtes Knäckebrot für 8 Tage Proviant. Ist hint drin im Variant. Wir sind im Stau.
Besser gut gefahren als schlecht gegangen, lautet ein alter Spruch, der auf den beträchtlichen Unterschied zwischen der Fortbewegung per pedes und der wesentlich müheloseren mithilfe des Rades abzielt. Wenngleich man sich nach einer Reise, wenn das Wortspiel erlaubt ist, ziemlich gerädert fühlen kann. Ursprünglich war der Unterschied ein ganz anderer. Der Wallfahrer ist ja oft genug ein Fußgänger. Fahren hängt zusammen mit dem lateinischen portare und heißt ursprünglich so viel wie bringen, überbringen. Diese ältere Bedeutung steckt noch drin in der Fähre, die einen ans andere Ufer bringt, und eben im Wallfahrer, der sich, seine Sorgen überbringt, irgendwohin. Hier haben wir ihn ebenfalls wieder, den engen Zusammenhang zwischen der Bewegung und dem Zweck und Ziel. Wo kaum irgendwo sonst gilt das Wort vom Weg, der das Ziel ist, mehr als bei der reinen Lustfahrt, die ja meist eine mehr oder weniger ziellose Rundfahrt ist, bei der es nur um die Fahrt an sich geht. Wie zum Beispiel auf der Museumseisenbahn Ebermannstadt-Beringers Mühle in der Fränkischen Schweiz. Da geht's langsam und genüsslich zu, trotz Volldampfs.
Ich habe da die Feuerbüchse. Da drin muss ich die Kohlen aufwerfen, schön gleichmäßig. Vorne niedrig, hinten ein wenig höher, sodass wir ein gutes Feuer zusammen haben. Ich muss schauen, dass wir immer genügend Wasser im Kessel haben. Da gibt es dann die Wasserstandsanzeige da. Und man muss halt schauen, dass auch jederzeit Druck da ist. Spitzendruck ist bei der Lok 14 bar.
Jürgen Lerch ist Heizer. Sein Arbeitsort ist die 16 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Ebermannstadt und Beringers Mühle in der Fränkischen Schweiz. Fährt einmal nicht, dann repariert er historische Loks, wartet und pflegt sie. Lerch gehört zu jenen eisenbahnbegeisterten Idealisten, die Frankens erste Museumsbahn betreiben, unter dem Dach des Dampfbahn Fränkische Schweiz e.V. Vor genau 35 Jahren wurde der Verein gegründet.
Müsst ihr mal ein wenig aufdrücken?
Auf dem Bahnhof Ebermannstadt haben sich schon die Fahrgäste versammelt und warten ungeduldig auf die Abfahrt. Sie begutachten fachsimpelnd die Dampflok und die Wagen. Und in manch stattlichem Mann erwacht der kleine Eisenbahner. Doch bevor es an diesem Tag losgeht, überprüft Vereinsvorstand Siegfried Fuchs die Bremsen.
Jürgen, wie schaut's denn aus? Seid ihr fertig? Okay, also am Anlegen. Wir machen jetzt eine sogenannte Bremsprobe, damit der Zug überhaupt auf die Strecke fahren darf, damit wir wissen, dass alle Fahrzeuge vernünftig bremsen. Wir fahren heute mit einer streckentypischen Dampflok. Das ist die Baureihe 64, auch bekannt unter dem Beinamen der Bubikopf. Von der Form her hat er den Namen erhalten. Und diese Lok war in den 40er, 50er, 60er Jahren, war die hier zu Hause, hat hier die Personenzüge auch gefahren. Das ist jetzt ein dritte Klasse Personenzugwagen aus der Reichsbahnzeit mit Holzbänken. Und die haben diesen Beinamen Donnerbüchse. Das hört man auch, wenn man in den Wagen fährt, und zwar diese Akustik. Daher kommt der Beinamen, das ist eine Donnerbüchse.
Der Zug nimmt an Fahrt auf. Es dampft und zischt. Die unbändige Kraft und Energie der mächtigen, rabenschwarzen Lok ist spürbar. Es kribbelt im Bauch. Wer ganz vorne, gleich hinter der Lok, auf der sogenannten offenen Plattform steht, dem schenkt die Lokomotive Souvenirs der besonderen Art. Rußorden. Winzige, kleine, schwarze Rußpartikelchen, die sich im Gesicht und besonders gerne auf weißen Hemden und Blusen niederlassen. Dass heute auf der ehemaligen Nebenstrecke wieder Zugbetrieb herrscht, ist dem Dampfbahn Fränkische Schweizverein zu verdanken und seinen mehr als 400 Mitgliedern. Dampfbetrieb gibt es seit 1983. Zum Eigentum des Vereins gehört nicht nur die Strecke, sondern auch eigene Dampf- und Dieselloks sowie mehrere Wagen. Weshalb die Eisenbahnliebhaber damals die Strecke vor der Stilllegung retteten, erklärt Vereinsvorstand Fuchs während der Fahrt.
Eigentlich ganz einfach, es ist eine landschaftlich wunderschöne Strecke. In Form von Museumsbahn wollten wir die weitererhalten. Es gibt noch einige Museumsbahnen, aber mit dem Status jetzt, den wir haben, auf der eigenen Strecke mit eigenen Fahrzeugen, gibt es sehr, sehr wenige in Deutschland und haben noch diese wunderschöne Landschaft dazu.
Mit 40 Stundenkilometern schnauft die Dampfbahn durch saftige Wiesen, die von den Hügeln und bizarren Felsformationen der malerischen Fränkischen Schweiz umrahmt sind. Wanderer bleiben stehen und winken dem Lokomotivführer Carsten Kiesig zu, der sich aus einem winzigen Lokfenster gelehnt hat und sich genüsslich den Fahrtwind um die Nase blasen lässt.
Ist ein richtig schönes Gefühl, und der Dampflok ist was Besonderes und was Einzigartiges. Die Lok lebt. Die Lok lebt, man hört was, man sieht was, man riecht's. Also das ist mit allen Sinnen. Ist man dabei.
Hinten in den Wagen der ersten Klasse fühlen sich Fahrgäste wohl. Sie sind seit Ebermannstadt mit an Bord.
Ja, ich finde das ganz toll, weil erstens mal hat es einen Nostalgieeffekt. Ich bin früher als Kind sehr oft in die Fränkische gefahren, und es ist also wirklich eine Nostalgie. Es ist also eine kolossale touristische Attraktion schon, weil ja auf der kleinen Wegstrecke nach Beringersmühle es schon diese Highlights der Fränkischen Schweiz berührt. Es ist ja das berühmte Wiesental, sodass man an jeder Ecke und an jedem Punkt immer irgendwas ganz, ganz Besonderes finden kann. Sprich die Burgenlandschaft, sprich die Landschaft überhaupt der Fränkischen und dann auch die keltischen Hintergründe der Fränkischen Schweiz. Also einfach phänomenal.
Nicht nur Touristen und Wochenendausflügler, sondern auch immer mehr Einheimische wollen, wie zu Großvaters Zeiten, mit der Museumsbahn fahren, weiß Siegfried Fuchs, der Vorstand des Vereins Dampfbahn Fränkische Schweiz.
An Dampfbahntagen fahren wir mit 10 bis 12 Wagen. An dieselbetriebenen Tagen fahren wir nur mit 4 Wagen, dass man mal ungefähr den Unterschied sieht. Aber wir haben im Jahr letztendlich ca. 27.000, 28.000 Fahrgäste, die von Mai bis Oktober unsere Bahn an Wochenenden benutzen. Man darf auch nicht vergessen, dass unsere Leute, die hier Dienst tun, dass sie das alles in ihrer Freizeit machen. Das heißt, wenn wir unter der Woche fahren, opfern die dafür einen Tag Urlaub.
Auch Gerdi Fuchs, die Ehefrau des Vereinsvorstands, weiß, die Gäste zu verwöhnen. Sie betreut den Speisewagen und die winzige Theke, die mit vielen regionalen kulinarischen Köstlichkeiten ausgerüstet ist.
Wir schenken eigentlich unser Ebermannstädter Dampfbahnbier aus. Wir haben einen schönen Frankenwein, wir haben Sekt dabei, wir haben alkoholfreie Getränke dabei. Dann haben wir schöne Kuchen dabei, Apfelmandelkuchen, Nusskuchen. Dann haben wir kleine Törtchen, backe ich dann für Sonntag.
Jeden Sonntag im Sommer fährt die Dampfbahn in der Fränkischen Schweiz von Ebermannstadt nach Beringersmühle und wieder zurück. Einen besonderen Höhepunkt gibt es am 8. Juli in Ebermannstadt. Das große Bahnhofsfest mit einem großen Rahmenprogramm steht unter dem Motto Oldtimer der Straße treffen Oldtimer der Schiene.
Alles zum Bahnhofsfest, dazu kulinarische Tipps und jede Menge Ausflüge in der fränkischen Schweiz finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Das Fahren, das im Wallfahrer drinsteckt, das haben wir ja bereits geklärt. Der erste Wortbestandteil Wall ist bei einer Sendung mit dem Motto unterwegs aber auch besonders interessant. Wallen ist ein altes Wort für gehen, mit der besonderen Bedeutung von immer wieder, regelmäßig gehen. Die uralte Wurzel Wall, Well, steckt auch drin in der Walz, im Walken oder englisch Walken, aber genauso in den Wellen und den Wolken, die ewig über Meer und Himmel ziehen. Das Wallen ist gewissermaßen die Konstante in dauernder Veränderung. Wir sprechen nicht von ungefähr von Modewellen. Die kommen und gehen mit ziemlicher Sicherheit, obwohl die Moden selbst sich immer wieder unterscheiden. Sollten Sie sich in diesem Sommer aufmachen wollen in die bayerische Landeshauptstadt, um den neuesten Moden nachzuwallen, dann haben wir hier einige Vorschläge.
München entdecken, das beginnt doch schon bei der Schuhwahl. Stöckel oder Turnschuh, Bergstiefel oder Salonschleicher. Sehen oder gesehen werden, das ist hier die Frage. Also entweder lieber in unbequemen Schuhen wenig laufen und dafür gesehen werden oder leger laufen, was Schustersohlen hergeben und dafür sehen.
Gräserigen Turm waren wir und da sind wir dann durchgegangen bis zum Hofgarten. Und jetzt werden wir uns ein Gläschen Wein genehmigen.
Wir sind auch richtige Münchner.
Ja, ja. Ja, echte Münchner.
Wir sind
in München
geboren, alle zwei.
Ja. Ja.
Unterwegs flanieren in München. Was muss man denn noch so unbedingt sehen?
Schloss Nymphenburg zum Beispiel.
Ja, gerade wollte ich auch sagen. Ja. Isar. Ja. Ah, was machen denn wir? Ach, wir machen es. Ja. Gott und die Welt.
Botanischer Garten. Oder?
Also ja. Botanischer Garten ja, ja. Auch noch. Ja.
Eine besonders seltene Spezies auf Münchens Flaniermeile zwischen Siegestor und Stachus ist der Münchner. Meidet er doch die Innenstadt wie der Teufel das Weihwasser. Es sei denn, es verschlägt ihn vom chinesischen Turm in den Hofgarten. Ja, beides liebt der Münchner. Und so sitzt in dem kleinen Gärtchen unweit der Residenz eben neben dem touristischen Gschaftluber mit dem Munich in one day for an independent auch ein Münchner Mensch mit der Gelassenheit, die eine Maßbier und der Sonnenschein zwischen Buchsbaumhecken verursachen können. Hofgarten, kein Geheimtipp, von wegen. Hier hat der Freizeitsportler seine Buhlbahn. Am Wochenende tanzen nicht nur Latinos, im Diana-Tempel Tango und Salsa. Flirtfaktor hoch, viel höher als in den Nachtclubs. Eingrooven, am besten bei den Straßenmusikern. Daniel Vasilev hat sogar sein Klavier mitgebracht.
Ich komme aus St. Petersburg, aber wir kommen aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Ländern sogar. Ja, es ist schon aufwendig. Ich habe ein großes Auto mit Kabelbühne, so wir schieben einfach rein, alle zusammen, und dann raus, wenn wir wieder spielen. Im Konzert ist es schon mehr ernst. Straßenmusik, das ist mehr Spaß und Energie.
Hier am Odeonsplatz ist übrigens auch ein idealer Ort, um gesehen zu werden. Die Fraktion der High Heels und Ledersohlen kann bequem mit der U-Bahn kommen, die Rolltreppe nehmen und in das angestammte Café am Platz. Begehrt ist die Sonnenterrasse, sogar im Winter. Und mit Sicherheit gibt es im Tambosi den Drink des Sommers, serviert von David Ebotrico.
Wir haben Azzurro, das ist ein Getränk aus Curaçao, Gin und Weißwein. Sehr schön, geschmacksvoll, ein bisschen bitter, aber sehr gut. Ist ein schönes Gefühl, auf der Terrasse von Tambosi zu sitzen. Auch wenn es nicht warm ist. Sobald die Sonne rauskommt, auch in -3, -5 Grad, die Leute draußen mit dem Wintermantel oder Winterjacke zu sitzen und deswegen entspannt.
Eiswürfel in Pyramidenform. In mein Lieblingsdrink hinein. Das ist ein Pferd aus Glas, gefüllt mit Bier. Wenn ich das sag, wird es so sein.
Aperol Spritz, Hugo, Rhabarber Prosecco dürfen natürlich auch bestellt werden. Es ist nur eine Frage des Selbstbewusstseins, dabei als Kenner und nicht als Landei aufzufallen. Am besten, Sie geben dem Kellner Hinweise mit, zum Beispiel, den Spritz bitte nicht zu bitter, nein ohne Eis, oder Hugo, aber bitte mehr Minze als Holunder, oder Rhabarbersaft, aber bitte nur, wenn er regional angebaut wurde. Ach, herrlich, so ein Hauch Snobismus braucht die gelungene Pause. Wer nun als echter Münchner gelten will, der setze sich auf jeden Fall eine Sonnenbrille auf, auch bei Regen. Trendsetter schwören dieses Jahr auf die Spiegelsonnenbrille, sagt Britta Schaffrin von der Pupille.
Es gibt ja das klassische Modell Pornostar, so diese silberverspiegelten Pilotenbrillen aus den 80ern. Da kam das eigentlich auch erst auf mit den Spiegelungsschichten. Und es gibt ja einen Film, Sex and the City, da trägt die Hauptdarstellerin eine goldverspiegelte Brille von diesem deutschen Hersteller. Und dadurch ist er noch berühmter geworden. Und das ist ein ganz begehrtes Modell. Diese Saison haben wir schon Vorbestellungen auf diese Brille, weil das ist einfach der Hit. Das ist total kultig, dieses Modell.
Wer eine Spiegelsonnenbrille trägt, kann getrost darauf verzichten, auf seinem Smartphone hektisch herumzutippen, während er weiter seine Kreise zieht. Trendsetter stöckeln nun ins Westend. Wer Authentizität sucht, der ist in der Maxvorstadt bei den Studenten gut aufgehoben. Im Café Jasmin weht der Charme der 50er Jahre und ein Hauch von Nachkriegsmünchen ist da spürbar. Naturburschen sollten Richtung Isar ziehen und hinterm Tierpark in den Fluss blicken. Hier liegt neben Grillschwaden auch Männlichkeit in der Luft.
Das ist die Männlichkeit schlechthin. Also Sommer, Leute, Wasser, Bier, besser geht's nicht.
Für mich persönlich ist es einfach die Natur genießen. Und das ist einfach was Schönes.
Und am Abend, da treffen sich dann alle wieder. Die Turnschuhträger und Wedges-Damen, die Barfußgänger und Dandys à la Milano. Statt im Biergarten am Strand, am Kulturstrand vom Vater Rheinbrunnen, direkt gegenüber vom Deutschen Museum. Im Liegestuhl relaxen, die müde gelaufenen Füße im Sand vergraben, einen Cocktail in der Hand. Abendstille à la Monaco.
Eine kleine Übersicht über das, was in München gerade so in ist, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern.
Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat? Jeder, der sie einmal gesehen. Und dazu den schönen Gau mit seinen Farben weiß und blau. Bayerland, wie bist du einzig schön? Liebe Stadt am Isarstrand, dort wo meine Wiege stand. Heimatland, liebstes Vaterhaus. Wenn ich dich nur seh, schwindet Leid und Weh, und voller Freud ruf ich begeistert aus. Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal gegrüßt. Wer einmal gesehen dich hat, dich nimmermehr vergisst. Immer wieder kommt man gerne hin, zu dir des Bayerlandes steht die Königin. Und wenn die Sonne und der blaue Himmel lacht, hoch über dir und deiner Landespracht, rauscht die Isar, ihr uraltes Liedlein dazu. Schön wie ein Märchen, mein München, bist du.
Man möcht's kaum glauben, das Wort Reise ist mit Ort verwandt. Beides geht auf das lateinische uriri, aufstehen, sich erheben, zurück. Im Gegensatz zur Fahrt oder dem Wallen war die Reise im Mittelalter fast ausschließlich der Kriegszug. Dann nämlich, wenn sich die Heerhaufen erhoben und dem Gegner entgegengezogen sind. Unsere Reisen heute sind dagegen friedliche Angelegenheiten, bei denen keine Reisigen mehr, sondern im Allgemeinen unbewaffnete Bürger unterwegs sind. Dass die Reise mit dem Ort verwandt ist, das ergibt sogar einen doppelten Sinn. Denn die Menschen sind keine Nomaden mehr. Seit es sie gibt, hat jede Reise Ursprung und Ziel, Origo und Ortus. Dazwischen ist man unterwegs, man macht Erfahrungen. Reisen bildet eben. In diesem Sinn geht's auch bei unseren Kollegen vom Fernsehen ums Reisen. Unter dem Motto Strom auf, Strom ab geht's um die große Tradition der Donauschifffahrt. Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass der berühmte Wiener Steffel nach dem Passauer Stephansdom benannt ist? Zwischen Spessart und Karwendel, in 2 Stunden auf BR Alpha. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag.
Unterwegs. Das war Bayern genießen im Juli mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren 6 Regionalstudios. Die Geschichte über die rechte Rucksackbrotzeit kam von Angela Braun aus der Redaktion Oberbayern. Marcel Kehrer aus dem Studio Ostbayern porträtierte den Regensburger Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Ansgar Nöth aus dem Studio Mainfranken spazierte mit uns zu mystischen Orten. Den Beitrag über die erste Autobahnkapelle an der A8 machte Barbara Leinfelder aus unserer Schwabenredaktion. Mit Volldampf unterwegs auf der Museumsbahn Ebermannstadt-Beringersmühle war Ilona Hörath aus dem Studio Franken und Tanja Gronde von der Redaktion München lockte uns zu In-Orten und In-Genüssen in der Landeshauptstadt. Ton und Technik Regine Elbers und Wilfried Hauer. Regieassistenz Angela Breyer. Redaktion und Regie Gerald Huber.